Gut, dann zum zweiten Track in diesem, zum zweiten Vortrag in diesem Track habe ich die Ehre, den Axel Beckert anzukündigen und SSH über unzuverlässige Leitung. Ich hatte die Ehre schon im November gehabt, auf dem Blit. Und ich weiß, der Vortrag ist sehr gut. Es gibt ein paar interessante Tools, die der Axel vorstellen wird. Und ich übergebe ihm einfach das Wort und viel Spaß.
Also, ja, ich glaube, wir können anfangen. Die Uhr sagt ja. Ja, freut mich, dass so viele da sind. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen über SSH und die SSH-typischen Probleme bei unzuverlässigen Leitungen und mit welchen Tools man da Abhilfe schaffen kann. Im Großen und Ganzen, die meisten, die hier drin sitzen, denke ich, werden SSH mal benutzt haben. Und spätestens, wenn man die dann irgendwie über so ein Mobiltelefon das anschließt und über GSM versucht, da irgendwie auf den Server noch zu kommen, um was zu flicken, auch wenn man gerade mitten in der Pampa draußen steckt, dann gemerkt haben, dass wenn man dann irgendwie per SSH was eintippt, das braucht zum Teil dann ein bisschen und manchmal hakt's und dann ist die Verbindung gerade wieder ganz weg. Und wenn dann irgendwie mal noch in eine neue Funkzone kommt und er sich neu einwählt und die IP sich geändert hat, ist die SSH eh weg, dann muss man sie neu aufmachen etc. Oder SkyDSL ist auch so schön, die haben irgendwie 800 Millisekunden Latenz. Das heißt, wenn man da tippt, schnell tippt, dann sieht man irgendwie so die Buchstaben von dem, was man irgendwie vor 2 Sekunden getippt hat, so langsam hinterherrauschen. Das ist zum Teil mühsam, also gerade so für den Admin. Und ja, wenn man den Laptop schlafen legt, zuklappt, irgendwo anderes Netz, wieder aufklappt, hat andere IP, muss die SSH wieder neu aufbauen, weil die Verbindung ja weg ist, ist ja TCP, ist ja definiert durch die beiden IP-Adressen der Endpunkte etc. Und ja, das nervt manchmal. Und es gibt mehrere Leute, die sich da schon Gedanken drüber gemacht haben. Ein in Kanada, der hat sich vor langer Zeit schon Gedanken drüber gemacht und hat Auto-SSH geschrieben. Auto-SSH, das ist ein Wrapper um die normale SSH. Der macht 2 Tunnel auf. Also SSH kann ja einzelne Ports tunneln. Das sind im Prinzip auch wieder Unix-Sockets, TCP-Verbindungen ähnlich. Das heißt, man kann, was man auf der einen Seite reinpipet, kommt auf der anderen Seite raus. Und Auto-SSH macht jetzt 2 Tunnels, nämlich einen vom Client zum Server und verbindet den gleich wieder auf der Rückseite mit einem Tunnel-Retour zum Client und schickt da regelmäßig, ich glaube, default alle halbe Minute, ein paar Daten durch. Und wenn die nicht mehr ankommen, dann weiß Auto-SSH, oh, meine SSH-Verbindung ist irgendwie weg, ich kill die jetzt und starte sie gerade neu mit den gleichen Parametern wie vorher. Und das erspart einem zumindest das von Hand die SSH-Verbindung abbrechen und neu aufzubauen. Auto-SSH macht das für einen. Und ja?
Hat man das ein neues Login dann oder kommt man an den gleichen Zustand, das Shell auf der anderen Seite?
Gute Frage. Also Jörg fragt, wie das ist mit der Shell auf der anderen Seite, ob man da eine neue bekommt oder ob das wieder die gleiche ist, man bekommt da eine neue. Er macht einfach eine SSH-Session mit dem gleichen Kommandos hinten dran auf. Aber es gibt natürlich da einen Trick, es gibt Screen oder wer auch mag, Tmux. Und wenn man als Parameter Screen angibt, minus groß R für mach mir eine Session, wenn noch keine da ist und wenn eine da ist, verbinde mich mit der. Und dann noch D für wenn sie noch verbunden ist, die Verbindung die andere abbrechen. Damit bekommt man dann automatisch immer wieder die gleiche Screen-Session, also solange es nur eine gibt. Und das in Kombination, eben hier das Beispiel hier, das hier, sorgt dafür, dass man eben automatisch wieder zu der Screen-Session verbunden wird. Wenn man mehrere laufen hat, muss man auch als Parameter den Namen der Screen-Session angeben, aber im Großen und Ganzen kriegt man dadurch wieder die Stelle, wo man zuletzt war. Vielleicht sind die letzten paar Sachen, die man eingetippt hat, die nicht mehr über die Verbindung rüberkamen, die sind halt dann weg, aber im Großen und Ganzen ist man wieder an der gleichen Stelle. Ich habe das jahrelang verwendet. Ich habe mir da auch ein Alias gebastelt. ASC für Auto SSH Screen. Also das S ist einmal weggenommen, aber auf genau den Befehl da. Und damit lebe ich seit Jahren wunderbar. Und das funktioniert sogar so gut, dass ich habe zu Hause meine Screen-Session und lass die laufen und gehe dann auf die Arbeit, rufe dort den gleichen Befehl auf und kriege die Session, die ich dann dort hatte, auf der Arbeit. Und wenn ich wieder nach Hause komme, mache ich dort wieder den gleichen Befehl und dann kriege ich sie dort wieder. Also das funktioniert wunderbar, wie man es von Screen und SSH gewohnt ist, nur dass es halt ein bisschen mehr automatisiert ist. Und wenn die SSH, die Auto-SSH zu langsam reagiert, weil sie nur alle halbe Minute was durchsendet, kann man mit Enter, Tilde, Punkt die SSH-Verbindung selber abbrechen. Das merkt natürlich Auto-SSH auch und baut sie gerade neu auf. Das Enter, Tilde ist die, sozusagen die Escape-Kombination der SSH. Das im Prinzip, Tilde gilt als Escape-Charakter, aber nur nach einem Enter. Also ist es im Prinzip Enter, Tilde. Und wenn man dann Punkt drückt, ist eben das Abbrechen der SSH-Verbindung. Es gibt auch Ctrl-Z für in den Hintergrund schieben oder Fragezeichen für eine Hilfe, was man da noch alles machen kann. Aber im Großen brauche ich eigentlich fast nur das Punkt für Abbrechen. Und Auto-SSH macht sie dann gerade neu. Ja, das funktioniert wunderbar, ist relativ simpel gestrickt. Gibt es auch schon lange, funktioniert auf allen möglichen, ich muss den Font ein bisschen kleiner machen, da fehlt ein bisschen was von der Folie, so. Funktioniert auf allen möglichen Unixen und ist seit vielen Jahren nahezu unverändert. Ich glaube, es gab vor ein paar Jahren mal einen Minor Bugfix Release oder so, aber tut. Und dann gibt es The New Kid on the Block seit, naja, weiß ich jetzt, 2 Jahren oder so. Mosh, die Mobile Shell. Und die Autoren beschreiben das als State of the Art, Good Old Fashioned Mobile Shell. Was ich irgendwie, ja, nette Beschreibung, weil es also die Widersprüche in sich zeigt. Das ist wirklich eine moderne Software, aber sie ist für einen relativ klassischen Einsatz gedacht. Für den Admin, der auf der Kommandozeile unterwegs ist. Und es hat mehrere nette Sachen. Einerseits, wie gesagt, wenn man da so tippt und erst nach 1,5 Sekunden die Buchstaben erscheinen, dann merkt man, oh Scheiße, jetzt habe ich mich vertippt, aber habe ich jetzt 2 oder 3 Mal den Buchstaben getippt? Mosh zeigt im Zweifelsfall schon an, was es erwartet, dass von der anderen Seite zurückkommt, weil es weiß ja, was du getippt hast. Und er zeigt es dann unterstrichen an. Und dann kannst du mit Backspace schon korrigieren, obwohl eigentlich die Buchstaben noch gar nicht zurückgekommen sind von der anderen Seite. Dieses Raten funktioniert allerdings nur dann, wenn die ersten 3 Zeichen in dieser Zeile auch wirklich zurückkamen. Daran erkennt es, ob zum Beispiel ein Passwortprompt oder sowas kam. Der sollte ja tunlichst nicht vorher angezeigt werden. Und ja, man kann es auch einstellen, dass es trotzdem immer vorhersagt. Ist dann auf eigene Gefahr, in Anführungszeichen. Und in dem Moment, wo die Buchstaben zurückkamen und er merkt, oh, es ist doch was anderes, dann korrigiert das auch in der Anzeige. Also zum Beispiel, wenn man irgendwo einen Editor hat, der automatisch einen Zeilenumbruch macht. Mosh schreibt einfach bei der Vorhersage in der Zeile weiter. Und in dem Moment, wo es merkt, ah, die Buchstaben kamen in der nächsten Zeile, korrigiert es das auch in der Anzeige. Ja?
Erwartet er da bestimmtes Editorverhalten oder kann er das korrigieren, egal wie der Editor funktioniert?
Die Frage war, wie das mit verschiedenen Editoren ist, mit dem Verhalten, ob er da was vor versucht zu erkennen. Nee, also es ist wirklich zeilenbasiert. Wenn die ersten 3 Zeichen auf der Zeile, die man getippt hat, auch wieder zurückkamen, macht er so weiter in der Zeile. Mehr ist es nicht. Genau. Also es ist ein vorhergesagtes Echo, was relativ simple Heuristik hat, eben um Passworteingaben etc. Oder eben auch, wenn du im VI mit den Buchstaben navigierst, um sowas zu verhindern. Also wenn du J drückst für Zeile runter oder so, oder ist es K? Ich bin Emacs-Benutzer, deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber ja. Und die andere Sache ist, es benutzt UDP für die Datenübertragung. Das heißt, das stört ihn überhaupt nicht, wenn die Client-IP ändert. Er schickt einfach immer an die gleiche Server-IP. Die Server-IP darf nicht ändern. Also wenn man irgendwie einen dünnen DNS-Host hat und der seine IP ändert, er schaut nicht nochmal neu nach, ob die IP zu dem Hostnamen sich geändert hat. Sondern er schickt einfach an die IP, wo er initial aufgelöst hat, immer wieder die Pakete. UDP sorgt dafür, dass die Latenz ein bisschen geringer ist. Er schaut selber danach, dass die Daten auch wirklich drüben ankamen und wieder zurückkommen. Und was er auch selber macht, ist die Verschlüsselung der Verbindung. Komme ich gleich noch dazu. Was er nicht selber macht, was er von SSH sozusagen mitnimmt, ist das, was SSH richtig gut kann, nämlich Authentifizierung und Autorisierung. Das heißt, die SSH ist diejenige, die überprüft, wer sich da einloggen will und ob der das darf. Mosch macht überhaupt nichts mit Login oder Authentifizierung, mit Passwörtern, mit SSH-Keys. Und zwar dadurch, dass es einfach SSH zum Aufbauen der Verbindung nutzt. Wenn man sich per SSH auf dem anderen Rechner einloggen kann und dort Mosch Server als Software installiert ist, dann ruft der Mosch Client, macht eine SSH-Verbindung, ruft auf dem anderen den Mosch Server auf, die tun über Standard In, Standard Out Schlüssel und Portnummer austauschen. Danach machen sie die Verbindung über UDP auf und machen die SSH-Verbindung zu. Und ab da existiert die Mosch-Verbindung, die über UDP eben sofort wieder da ist, wenn die Verbindung wieder da ist. Ja, Jörg?
Eine UDP-Verbindung ist ja nicht ohne. Also viele Firewalls filtern sowas ja weg, wenn es da drin zu kommen.
Ja.
Kriegt das Ding raus, was drin und was draußen ist und versucht die Firewall von innen mit UDP-Paketen aufzustoßen?
Jörg fragt, wie das ist mit Firewalls, ob da noch irgendwelche Techniken drin sind zum Löcherbohren automatisch. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Empfehlung ist, dass man die Ports 60.000 bis 61.000 in der Firewall für UDP freischalten sollte. Es kann sein, dass mittlerweile noch irgendwo Code existiert, der auch die Löcher versucht zu bohren, aber bewusst ist es mir nicht. Also jetzt in ein paar Tagen soll ein neues Bugfix-Release rauskommen, aber eben, also wir sind jetzt bei Version 1.2.4 soll demnächst kommen. Und 1, 2, 3 ist aber irgendwie gefühlt ein halbes Jahr her. Also das, was jetzt rauskommt, sind eher Bugfix-Releases. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwo einen weiteren Branch, der tiefer unten Sachen ändert. Aber den verfolge ich nicht. Also ich warte auf die Releases und tue vielleicht noch die Beta-Versionen testen. Und da gibt es in die Richtung noch nichts. Jedenfalls nicht, was mir in der Doku aufgefallen wäre. Ja, dann vielleicht auch noch, Mosch braucht kein GNU-Screen oder TMUX hinten dran, weil der Mosch-Server macht mehr oder weniger selber ein Terminal auf, also ein virtuelles. Er lässt ein Shell oder eine andere Anwendung drin laufen und die sieht nicht, ob der Client verbunden ist oder nicht. Für die ist er einfach ein virtuelles Terminal mit der zuletzt verfügbaren Größe. Also es hat so ein bisschen Screen-Funktionalität, aber es kann eben nicht in mehrere Terminals machen. Wenn man mehr als ein Terminal hinter einer Mosch-Verbindung braucht, dann muss man wieder Screen oder TMUX nehmen. Aber für eine einzelne Session, die offen bleiben soll, reicht das. Da braucht man eben kein Screen. So. Zur Technik 1, muss ich gerade schauen. Doch, das reicht hin. Es gibt entsprechend kein Analogon zum, bei Screen kann man ja sozusagen die Shell abhängen, die Screen Session abhängen und wieder anhängen. Das gibt es bei Mosch nicht. Die Session ist mehr, von der Wahrnehmung her permanent verbunden. So sieht man vielleicht manchmal oben irgendwie den Balken, ja, ich hatte keine Verbindung die letzten N Sekunden. Und was auch ein bisschen die Effizienz steigert, also die Menge der übertragenen Daten ist weniger als bei SSH, weil es nicht jedes einzelne Zeichen überträgt, sondern wenn es zum Beispiel die Verbindung wieder erreicht, tut es nur die Bildschirmansichten synchronisieren. Also er hat im Prinzip lokal auf dem Client einen Cache, wo er weiß, die letzte Ansicht, wie es auf dem Server aussah. Das ist eben dieses State Synchronization Protokoll, was für Mosch entwickelt wurde, hat auch an manchen Stellen den Vorteil, dass wenn man zum Beispiel ein Logfile mit tail-f oder so vorbeirauschen lässt, es überträgt bei der wieder erreichten Verbindung nur noch die letzte Bildschirmseite und nicht mehr alles, was zwischendrin vorbeigerauscht ist. Wenn man zum Beispiel eine SSH hatte und die für eine Minute weg war, aber die Verbindung dann trotzdem noch da ist, dann rauscht erstmal alles, was in der letzten Minute vorbeigekommen ist, noch nachträglich vorbei. Das passiert bei Mosch nicht. Das heißt, man sieht nicht, im Zweifelsfall nicht allen Output wirklich auf dem Client, aber man sieht immer den kompletten Bildschirm, der auf dem Server angezeigt wird, in dem Moment, wo man die Verbindung hat. Es benutzt Endcurses, das heißt, wenn man Mosch aufruft, wird erstmal der Bildschirm geleert. Also man kann auch dann nicht mehr richtig hochscrollen, zumindest der letzte Bildschirminhalt ist weg. Auch interessant, es unterstützt ausschließlich UTF-8. Wenn man also irgendwo Server hat, die Isolettin oder so nur haben, oder Clients, dann funktioniert Mosch nicht. Begründung ist hier von den Autoren, in Zukunft wird das meiste UTF-8 sein. Die reinen 8-Bit-Encodierungen werden verschwinden mit der Zeit. Und sie haben keine Lust, Bugs in Legacy-Support nachzurennen. Dann, das ist, da es ein SSH, sagen wir mal, Ersatz oder Zusatz ist, es verschlüsselt natürlich auch. Die UDP-Verbindung ist mit AES 128 verschlüsselt. Ist irgendein Block-Cypher-Modus, der relativ jung ist. OpenSSL ab, ich glaube, Version 1.0 oder so mit dabei. Deswegen hatten sie auch anfangs etwas Mühe, das Ganze auf älteren Linux-Distributionen zum Laufen zu kriegen. Also irgendwie Red Hat Enterprise Linux 5 gab es Probleme. Deswegen waren zeitweilig eine eigene Implementation davon dabei. Mittlerweile kann man beim Kompilieren auswählen, ob die eigene Implementation oder die von OpenSSL verwendet werden soll. Es gab bisher einmal, habe ich Kritik gesehen an diesem Verschlüsselungsmodus, aber sie waren nicht sehr besonders konstruktiv. Sie waren nur so ein, meh, da sind ja die Paketseriennummern nicht mitverschlüsselt, das ist ja doof. Aber keine so richtige Begründung dabei und auch keine weitere Diskussion passiert. Und das ist auch bloß auf Twitter gewesen und nicht auf der Mailingliste. Also ich habe den Vortrag zum ersten Mal auf dem Easter Hack vom CCC gehalten und dort war auch noch deutlich der Aufruf, schaut euch das Protokoll an. Die haben das frisch geschrieben. Selbst der Autor von der Software sagt, schaut euch das Protokoll an. Wir haben das frisch geschrieben. Unsere Krypto-Nerds meinen, das sei in Ordnung, aber schaut es euch an. Also wer irgendwie sich für sowas interessiert, die Leute sind froh, wenn ihr Fehler findet. Die sind euch nicht böse. Aber bisher kam keiner. So, na? Ja, Nachteile. Mosch hat nicht nur Vorteile, hat auch Nachteile. Ein Nachteil in der heutigen Zeit, auch wenn sie bei UTF-8 so richtig schön modern sind, es hat keinen IPv6-Support. Das ist irgendwie nicht so richtig zukunftsfähig. Das ist bekannt, dass das irgendwie rein soll. Das Problem ist, es braucht eine generelle Änderung unten drunter. Weil wenn man IPv6-Support will, dann will man sicher auch Support für den Wechsel von IPv4 auf IPv6. Und damit müsste man den Hostnamen erneut auflösen und Unterstützung einbauen für eine geänderte Server-IP. Weil das eine wäre eine IPv4-IP, das andere wäre eine IPv6-IP. Und das kann er momentan nicht, prinzipiell nicht. Und das ist auch was, wo eben dann irgendwie Mosch, weiß nicht, 1.4, 2.0 oder so wohl haben wird, aber in Mosch 1.2 kommt das relativ sicher nicht mehr rein. Dann auch, was viele haben wollen, weil sie machen SSH auf irgendeinem Jump-Gateway, danach sind nur noch gute Verbindungen und dann wollen sie mit SSH weiter, aber Mosch unterstützt kein SSH-Agent-Forwarding, weil die SSH-Verbindung hat es ja schon wieder zugemacht. Das ist auch was, was auf der To-Do-Liste steht, generell Port-Forwarding mit einzubauen, aber es gibt es noch nicht. Eben, das steht auch unten drunter, Port-Forwarding generell gehört irgendwie zum Agent-Forwarding zu, zum X-Display-Forwarding gehört in die Richtung und eigentlich der Dateitransfer, der auf dem Seitenkanal auch laufen würde, gehört eigentlich auch noch irgendwie dazu. Aber das kommt immer wieder als Wunschliste, dass man in der interaktiven Session so nebenher noch eine Datei übertragen kann. Also so ein bisschen wie Z-Modem von früher über die vorhandene Verbindung noch Dateien übertragen. Verfügbarkeit. Mosch ist mittlerweile in verdammt vielen Distributionen drin, auch wenn es noch relativ jung ist. Fedora waren, glaube ich, die ersten, die haben es irgendwie seit 2 Jahren oder so drin. In Debian ist es ungefähr seit 1 Jahr mit dabei, also es ist für Stable gibt es Backports. Im kommenden Visi-Release wird es dabei sein. Und auch ansonsten, Ubuntu gibt es seit Presize mit dabei, also seit dem letzten LTS. Für das Oneirik, was jetzt demnächst glaube ich, ausläuft, gibt es noch ein PPA. Gentoo, Arch, Linux, Slackware, Magaya, es ist wild. Selbst fürs Nokia N9 gibt es das Ding. In FreeBSD-Ports ist es mit dabei. Bei Mac OS X kann man sich sogar noch 3 Pakete aussuchen, ob man jetzt ein .pkg haben will oder Homebrew, MacPorts oder Fink. Also hat man die auch in der Auswahl. Cygwin gibt es das für die Leute, die es unter Windows benutzen wollen. Für Android gibt es ein gepatchtes IRSI ConnectBot, das ist irgendwie auch so ein SSH-Client, trotz des Namens. Da kann man sich das Paket irgendwo von im Server des Entwicklers runterladen. Es gibt es nicht irgendwie im Google Play Store. Es gilt noch als experimentell, aber wir haben es vorhin ausprobiert, also es funktioniert. Es ist brauchbar. Bitte? Ob das Root trägt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Braucht man Root, um irgendeine APK zu installieren? Ich habe keine Ahnung. Christoph, der es ausprobiert hat, sagt gerade nein, es braucht keine Root-Rechte. Gut. Also man muss sagen, ja, ich verkaufe meine Großmutter und will Apps aus Nicht-App-Store-Sachen installieren können. Ja. Mac OS, also für iPhone, Mac OS X auf den mobilen Geräten ist mittlerweile im Bereich des Möglichen. Anfangs gab es da noch Lizenzprobleme, weil irgendwie in dem iTunes Store nichts reinkommen kann, was pure GPL ist. Da muss irgendwie der Autor der GPL-Software noch irgendwie einen Wisch unterschreiben, dass er da eine Ausnahme für macht, irgend sowas. Aber auch wenn da Leute Interesse gezeigt haben bisher, dass sie das auch fürs iPhone gerne implementieren würden, mir ist bisher kein Client bekannt. Das gibt's. Okay, gut, dann werde ich das ab demnächst aufnehmen. Aber auf der Mailingliste ist mir das irgendwie bisher nicht untergekommen. Okay. Also jemand aus dem Publikum sagt gerade, es gibt eine gepatchte ISSH oder ISSH mit Extension für iOS. In-App Patches, okay, gut. Ja. Und man muss dafür zahlen, okay. ja, ich werde dann nachher mal suchen und werde es dann irgendwie noch eventuell einen Link in die Folien mit reintun, die online stehen. So, Presseschau. Es gab in den Proceedings zu der Usenix-Konferenz gewesen, gibt es halt das eigentliche Paper der Mosh-Autoren über Mosh. Den Titel hatte ich euch vorhin schon genannt als Beschreibung. Und dort ist auch das Protokoll sehr ausführlich drin erklärt. Dann gab es noch ein nettes Blogposting vor, weiß ich, schon ein halbes Jahr her, wie jemand geschafft hat, mit Mosh aus dem kaputten Aufzug zu fliehen. Und zwar war das irgendwie so, der Aufzug funktionierte noch, der ging noch immer hoch und runter, aber die Türen gingen nicht mehr auf. Und er hatte dann immer, wenn er irgendwie im obersten Stockwerk war, hat er gerade so das WLAN von seiner Bude, also von seiner Wohnung gesehen. Aber für SSH und TCP hat es nicht gereicht. Und er hat aber mit Mosh es geschafft, einmal kurz eine SSH-Verbindung aufzubauen und dann die Mosh-Verbindung. Und über die hat er dann eine Mail an seinen Kollegen im Büro geschrieben, der dann die Feuerwehr geholt hat. Aber immer nur, wenn er im obersten Stock war, konnte er tippen. Beziehungsweise mit Mosh konnte er auch vorher tippen und er hat es dann rübergesendet, wenn er Verbindung hatte. Und ich hatte im Linux User, Mist, das habe ich jetzt vergessen mitzunehmen, Mist. Ich hätte noch ein paar Ausgaben am Debian-Stand. Im Linux User vom August habe ich einen Artikel geschrieben über das Thema, wo ich auch die beiden Programme vorstelle. Der ist auch dann noch übersetzt worden ins Englische und kam im International Linux Magazine. Also von der deutschen Ausgabe müsste ich am Debian-Stand noch ein paar haben. Wer nachher noch eine haben will, kann mit runter an den Debian-Stand kommen. Da kann ich dann die restlichen Ausgaben noch irgendwie rausgeben. Jo. Bin ich auch schon langsam am Ende vom Vortrag. Er ist nicht ganz die Dreiviertelstunde, deswegen hatte ich auch schon gemeint, kein Stress. Auto-SSH gibt es eben als Pakete, habe ich vorhin nicht erwähnt, aber es gibt es auch in Debian, Ubuntu etc. Fedora weiß ich jetzt nicht. Es ist ein Kanadier, der das geschrieben hat und auch wenn es relativ alt ist, also eben über 10 Jahre, es wird noch gepflegt, aber groß Neues passiert da nicht mehr. Mosh, kann man sich auch leicht merken, ist am MIT entstanden, die URL Mosh MIT Edu. War auch noch ganz lustig. Die URL war schon lange bekannt, aber sie hat immer anfangs nur auf das GitHub-Repo redirected, weil irgendwie gab es etwa einem Jahr so plötzlich so einen Hype, so kurz vor dem 1.0-Release und es war irgendwie in der Presse und ganz viel Hits auf diesen Redirect und sie waren aber mit der Webseite noch gar nicht fertig. Und da haben sie dann irgendwie innerhalb von 2 Wochen schnell die Webseite fertig gemacht, damit sie wenigstens irgendwas haben, was mehr ist als bloß das GitHub-Repo. Und es gibt eben den Android-Client. Ups, was ist jetzt? Ich glaube, mir ist gerade... Hallo? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Anyway, ich war eh gerade fertig. Ey, mein... Nee, mir ist der Rechner auch gerade ausgegangen. Aber Ladegerät ist dran. Habe ich eigentlich... Naja, ihr findet auf Mosh MIT Edu auch den Querverweis auf den Android-Client, beziehungsweise man findet ihn auch mit Google, wie wir heute Mittag festgestellt haben. Die Folien sind auch online. Der Link müsste im Programm von Chemnitzer Linux-Tagen mit drin sein. Also zumindest in der Online-Variante. Sonst noone.org/talks/ssh-tricks. Und ja, falls noch Fragen sind, eben jetzt noch, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ansonsten nachher am Debian-Stand unten wäre ich noch. Dann danke ich fürs Zuhören. Und ja, hoffe, es war interessant für euch und ihr habt einen Nutzen draus gezogen, dass ihr jetzt vielleicht auch, wenn ihr mobil online seid, eine stabilere Shell-Verbindung zu eurem Server nach Hause kriegt. Ihr müsst eben, Mosh muss auf beiden Seiten installiert sein, auch wenn auf dem Server der Mosh-Server ausreicht. Er braucht nur Python, glaube ich. Ja, aber ja, irgendwie ab Version 2.2, das sollte auf den meisten Linux-Distributionen verfügbar sein.
Okay, Fragen. Wir haben noch ganz viel Zeit.
Sonst versuche ich derweil mal zu schauen, warum das Ding da.
Wolltest du eigentlich noch eine Live-Demo machen, Axel? Bitte? Wolltest du eigentlich noch eine Live-Demo machen?
Kann ich, hatte ich jetzt, sag mal so im Hinterkopf, aber ja, schauen wir mal. Ich versuche also meine Rechner wieder
zu laufen. Wir können ja noch mal 5 Minuten warten. Vielleicht kriegt er ja seinen Rechner noch zum Laufen wieder. Ansonsten vielen Dank, ja.
Ist ja erst einmal bloß im Schlafenheim ausgegangen, da dachte ich, der Akku sei alle, aber vor einem Monat auf eBay geschossen, weil mir der alte runtergefallen ist. Hallo? Ja, ich glaube, ich mache die Vorführung doch noch, weil hier kommt noch eine sehr wichtige Frage, die ich mit der Vorführung beantworten kann. Insofern, ja. So, so. Ja, ich wollte beim Booten nicht den Beamer dran haben. Ja. Ja, aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Andere. Turn on ist da. Na gut, machen wir es halt so. So. Kann ich das jetzt irgendwie so darüber schieben? Ja, da ist er wieder. Gut. Aber eigentlich wollte ich ja jetzt. So, jetzt muss ich schauen. Ah, sehe ich natürlich hier nichts mehr. Eine Shell. Und sie größer machen. So, jetzt kann man auch die Shell lesen. Netz habe ich noch keins wieder. Moment. Ja.
Vielleicht 2-3 Minuten noch ein bisschen Ruhe. Sven? Psst. Der Axel kriegt es noch mit einer Demo hin.
Und der eigentliche Server und kein Stabilfinder ist also.
Ach so. Ich weiß, mit was ich es verwechselt habe, ja. Okay. Also gerade hat Christoph noch gesagt, ich habe es verwechselt mit glaube SSH-Shuttle. Der Server braucht auch ein C-Binary. Das mit Python war SSH-Shuttle. Anderes Tool. So, ich habe hier Netz. Jetzt muss ich aber trotzdem kurz mit dem... Anders als vorhin. So. Wo gehen wir denn hin? Ach, ist egal. So. Schauen wir mal. Ah, ich muss erst einen Moment. Was machen wir hier drüben? Mhm. ne, Versuch. Also jetzt habe ich den SSH-Key geladen, deswegen er authentifiziert sich jetzt per SSH-Key. Ich habe jetzt hier, also mein Shell-Prompt erkennt, dass er innerhalb von Mosh läuft. So, und jetzt mache ich mal irgendwie einen Editor auf. So, sieht ein bisschen aus wie Emacs, ist auch fast so ungefähr. So, und jetzt kill ich mal die Netzwerkverbindung. Moment. Beziehungsweise ja. Tun wir einfach mal disconnecten. So. Jetzt bin ich disconnected. Und jetzt sieht man hier oben auch schon, dass er sagt, Network is unreachable. Und gut, jetzt ich habe noch nichts getippt auf der Zeile, deswegen passiert auch nichts. Ich mache das Netzwerk mal wieder hin. So. Na. Sonst haben wir auch hier noch Kabel, wenn das WLAN spuckt. Oh, das ist ja gerade das schöne Beispiel, wenn es spuckt. Hm. Das hier. Ah, ne, jetzt habe ich IP bekommen. Okay, gut, dann lassen wir es gerade weg. So, und jetzt ist auch oben der blaue Balken wieder weg. Was ich getippt habe, ist angekommen. Und er hat gemerkt, das werden wir jetzt gerade, ich mache es jetzt nochmal, Verbindung weg, Moment, so. Verbindung weg. Und wenn ich jetzt hier weiter tippe, seht ihr, es ist unterstrichen. Ich kann weiter tippen. Und ein bisschen Zeilenumbruch provozieren, jetzt geht aber nicht mehr weiter, weil die Zeile zu Ende ist. Und jetzt mache ich die Netzwerkverbindung wieder hin. Braucht immer ein bisschen. Aber ihr seht, es ist immer noch unterstrichen. Und in dem Moment, wo die Verbindung wieder da ist, erzählt jetzt sogar hoch, er sagt seit 30 Sekunden keine Verbindung. Na, es braucht noch ein bisschen. Vielleicht, wenn ich wieder das Kabel einstecke, dann geht WLAN wieder oder so. Hm? Ja, geht, funktioniert. Fast. Da war kurz was. Und schon wieder weg. Nehmen wir mal das Kabel. Wechselt sich auch noch meine IP. Last Contact. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Und ja. Aber im Großen und Ganzen, ich hoffe, man hat verstanden, gesehen und ein bisschen verstanden, wie es tickt, wenn man das Ding benutzt. Der Editor war die ganze Zeit hier auf dem Bildschirm sichtbar. Ich habe ein bisschen weiter tippen können. Und er hat mir auch angezeigt, was ich schon getippt habe, aber was noch nicht wieder zurückgekommen ist in der Anzeige. Und wo ich das erste Mal Netzwerk weggemacht habe und noch nichts getippt habe, kam auch noch nichts, weil er eben die ersten drei Zeichen einer Zeile dazu benutzt, um rauszufinden, ob es ein Echo von der anderen Seite auf dieser Zeile gibt, um eben zu verhindern, dass man Passwörter da eintippt. Ja? Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wie groß ist der Speicherverbrauch von dem Programm? Nicht?
Vom Puffer, denke ich mal, was er puffern kann.
Vom Puffer. Muss ich passen? Sorry. Weiß ich nicht auswendig. Ja, also ich denke, dass es für Funkverbindungen eben oder Freifunk oder so auch sehr nützlich ist. Aber eben... Ich weiß nicht, wie groß der Buffer ist. Jetzt selber ist mir noch nie aufgefallen, dass ich irgendwie an eine Grenze dieses Buffers rangekommen bin. Ich habe halt einfach meine E-Mails weitergeschrieben oder war weiter am Chatten mit Irsi oder so. Das Einzige, was ich halt gemerkt habe, dass halt dann nachher der Umbruch kam. Aber eben. Hier, muss ich passen, sorry. Ja, soll ich Auto-SSH auch noch kurz vorführen? Ja,
wir haben noch ein bisschen Zeit.
Dann machen wir das gerade auch nochmal, kurz gucken, hier drüben. Also, den Editor beende ich jetzt mal wieder. Da ist Mosh und wenn ich jetzt rausgehe, kommt auch noch die Meldung, Mosh ist exiting. Einfach, dass man sieht, ja. Und, so, jetzt machen wir das Ganze mit Auto-SSH. Sim. Ja. So, das sieht jetzt aus wie eine SSH. Da sieht man oben noch eben, dass der Output nicht wie beim Mosh oder Screen der ganze Bildschirm geleert wird, sondern es geht einfach weiter. Ich muss jetzt ein bisschen reden, weil wenn die Auto-SSH-Verbindung innerhalb der ersten 10 Sekunden wieder abbricht, baut er sie nicht neu auf. Weil dann ist er der Meinung, dass die Initialverbindung schon schief gegangen ist. Deswegen muss ich ein bisschen reden und kann jetzt mit, na, was haben wir da, Uhrzeit, ja, das sollte irgendwie hinhauen, das sind irgendwie mehr als 10 Sekunden. Wenn ich jetzt, habe eine deutsche Tastatur, also Alt-GR, ich habe Enter gedrückt gerade einmal, Alt-GR tilde, Punkt. Connection closed und flupp, da ist sie wieder. Aber es ist eine neue Shell. Ich habe zwar das gleiche virtuelle Terminal wieder bekommen, DevPTS 13, aber trotzdem ist es eine neue Shell. Wenn ich jetzt ein Screen noch hinten dran hätte, dann hätte ich das gleiche Screen wieder. Und man kann es auch mit beliebigen anderen Anwendungen machen, weiß nicht, also Tmux, wer das mag. Und ich überlege gerade, habe ich irgendeine Kiste, wo ich das schön mit dem Screen demonstrieren kann. Und wenn ich jetzt beende, ist auch wie normale SSH beendet, Connection closed. Ich muss gerade überlegen. Auf Kiva 2, Lux 10H, da sollte ich keinen Screen laufen haben. Weil auf dem Rechner, wo ich es gerade vorgeführt habe, da würde im Screen dann gleich meine Mail kommen. Das will ich jetzt hier nicht auf dem Beamer haben. So, ups. Dann machen wir es anders. So, das sollte keine Fehlermeldung bringen. Aber da will er ein Passwort an. Ja. Habe ich den Key drin? So, das müsste gehen. Das geht out of the box, genau. So, und jetzt machen wir das hier mit dem minus T für, damit er ein Terminal. Also die Parameter, die Auto SSH entgegennimmt, sind mehr oder weniger sämtliche Parameter, die auch SSH entgegennimmt, plus noch ganz wenige eigene. Minus T bei SSH heißt, ich brauche auf jeden Fall ein Terminal. Und dann Screen minus groß R, D und U für Unicode. Ja. Ah, genau. Aber Auto-SSH ist leider nicht so intelligent wie die SSH, um zu unterscheiden, was die eigenen Parameter sind und was die von der Anwendung. Deswegen muss ich hier ein bisschen Coding reinmachen. So, jetzt habe ich hier einen Screen. So, genau. Jetzt kann ich hier irgendwas tippen. Ich lasse mal einen Hardtop laufen. Schön bunt. So, und jetzt drücke ich Enter, Tilde, Punkt. Und das waren 10 Sekunden. War zu schnell, ja. Aber ich baue sie jetzt wieder auf. Das Screen ist natürlich jetzt wieder da. Also warten wir da unten, er war bei 41.01, also warten wir bis 0, bis 41.11 mindestens. Muss ich halt noch ein bisschen quatschen. Dafür haben wir auch gleich die Uhr und wissen, wie viel. Nee, das ist vom Screen, da kann man unten eine Uhr einblenden. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht. Also, versuchen, Enter, Tilde, Punkt. Nee, dann waren es mehr als 10 Sekunden. Vorführeffekt. Ja. Sonst zeige ich so lange, was machen wir so lange noch? Also, was man bei Auto-SSH auch schön machen kann, vielleicht einfach gerade noch, dadurch, dass es wirklich nur ein Webraum-SSH ist und alle SSH-Parameter weitergibt an die SSH, kann man zum Beispiel Port-Forwardings drüber laufen lassen, die dann insbesondere auch wieder neu aufgebaut werden. Funktioniert aber leider nicht sauber, wenn man mit X-Forwarding will. Also in dem Moment, wo die Verbindung einmal weg ist, sind leider die X-Anwendungen auch weg. Aber was schön geht, ist zum Beispiel ein SOX-Proxy in der SSH mit minus groß D. Kann man auch wunderschön mit Auto-SSH machen. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug gelabert. So, oben habt ihr ganz kurz gesehen, Connection closed. Mach's nochmal, Enter, Tilde, Punkt. Jetzt wieder oben und sofort wieder da. Also, ich habe jetzt manuell zwar die SSH abgebrochen, aber das Gleiche könnt ihr halt auch durch einen Wechsel der Netzwerkverbindung und wenn es Auto-SSH gemerkt hat, killt es halt die SSH und startet sie gerade neu. Also, das funktioniert eigentlich relativ zuverlässig. Ja, dann danke ich noch fürs Warten und entschuldige mich für die Panne. Ich muss noch rausfinden, woran sie liegt, aber ein auf eBay geschossener Rechner scheint dann doch nicht ganz so stabil zu sein. Ja, der alte ist mir runtergefallen. Braucht irgendeinen Ersatz in der Größe. Und leider gibt es heute nichts mehr, was irgendwie so 9 Zoll ist. Schade aber, ja.
Okay, vielleicht jetzt noch eine kurze Frage. Eine Minute haben wir noch. Da ist noch eine Frage.
Vielleicht könnte man das auch mal abklären. SSH kann ja auch tunneln, voran, unter anderem auch X, aber eigentlich beliebiges Tunneln. Wie ist es mit Mosch?
Mosch, also, hatte ich vorhin gesagt, kann noch nicht tunneln. Es ist aber irgendwo auf der To-Do-Liste, weil es spätestens für SSH Agent Forwarding, was viele tunlichst vermissen oder sehr vermissen, notwendig ist. Und auch X-Forwarding wünschen sich einige. Das ist irgendwo auf der, ja, ist bekannt, das bekannter Feature-Wunsch. Braucht ihr uns nicht mehr erzählen, wir wissen, dass das gebraucht wird und es wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen, aber wann, weiß ich nicht.
Es hätte auch noch den netten Nebeneffekt, weil ja Mosch eben UDP ist und nicht TCP. Ist das klassische Problem, PPP über einen SSH-Tunnel zu betreiben, ist ja böse, weil es ist TCP über TCP, was man nicht machen sollte. TCP über UDP-Tunnel hingegen wäre eigentlich kein Problem, also kann man, wäre das eigentlich vielseitiger als ein
SSH-Tunnel. Ja, das Problem ist, glaube ich, eher so in dieses State-Synchronization-Protokoll noch Seitenkanäle einzubauen. Also er synchronisiert im Prinzip ja wirklich den Bildschirm-Output und schiebt den Input drüber. Und es gibt bisher keine Möglichkeit für Seitenkanäle. Und die braucht es natürlich, weil SSH macht ja im Prinzip intern auch mehrere Kanäle auf für jeden Port-Forward ein. Und für das X-Forwarding ein, etc. Ist ja auch nur, ist ein bisschen mehr Magic als nur Port-Forwarding, aber ja. Ja, gut, dann hat es mich gefreut, dass doch noch so viele da geblieben sind für die Vorführung. Und ja, viel Spaß damit.
Vielen Dank, Axel.